Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Zwischen Kalkül und Chaos. Wohin treibt die FDP nach dem Ampelbruch?
Ja, die meisten von Ihnen werden sich noch an jenen 6. November erinnern. Es war ein politisches Erdbeben. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ist an diesem Tag mit lautem Getöse gescheitert. Was einst als Signal für Aufbruch und Innovation begann, endete in Misstrauen und Zerwürfnis. Besonders die FDP, die sich immer wieder gegen zentrale Projekte der Koalitionspartner stellte, trägt nun die Last der öffentlichen Kritik.
Der Riss innerhalb der Regierung hat nicht nur das Vertrauen vieler Bürger erschüttert, sondern wirft auch drängende Fragen auf. Wie konnte es so weit kommen? Wer trägt die Verantwortung? Und wie groß ist der Schaden für das Vertrauen in die Demokratie? Darüber wollen wir heute in dieser Podcast-Folge mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Professor Andrew Ullmann diskutieren. Herzlich willkommen, Herr Ullmann.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, unser Gast Andrew Ullmann ist eine der prägenden Stimmen, wenn es um Gesundheits- und Wissenschaftspolitik im Bundestag geht. Auf seiner Homepage beschreibt er sich mit exakt 17 Wörtern. Ehemann, Vater, Kind, Arzt, Forscher, Grillmeister, Trekkie, Politiker, Deutscher, Amerikaner, Liberaler, Weintrinker, Würzburger, Westfale, Datenmensch, Herzensmensch und Freiheitsliebhaber.
Allein über diese 17 Worte könnten wir natürlich intensiv diskutieren, aber wir haben uns was anderes vorgenommen. Ich möchte aber noch ergänzen zu Andrew Ullmann, dass er in Los Angeles geboren ist und mit 12 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland kam. Mit 10 Jahren, wird mir gerade angezeigt. Beruflich hat es ihn 2012 nach Würzburg verschlagen. Stadt und Region bezeichnet er heute nicht nur als seine Wahlheimat, sondern auch als seine politische Basis.
Ja, und schließlich in Würzburg hat Herr Ullmann als Professor für Infektiologie an der Julius-Maximilians-Universität gewirkt. Dort hat er sich nicht nur im Hörsaal und im Labor einen Namen gemacht. Seit 2017 sitzt er für die FDP im Bundestag und setzt sich dort für Themen wie eine moderne Gesundheitsversorgung, digitale Innovationen und evidenzbasierte Politik ein. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit Andrew Ullmann.
Und natürlich, Herr Ullmann, müssen wir zuallererst reden über das, was am 6. November passiert ist. Die Koalition, die Fortschrittskoalition, wie sich die drei Ampelparteien selbst bezeichnet haben, ist an dem Tag zu Ende gegangen mit der Entlassung des Finanzministers Christian Lindner, FDP-Vorsitzender. Vielleicht mal eine ganz profane Frage. Wie und wo haben Sie den Moment des Koalitionsbruchs oder des Endes der Koalition erlebt?
Also ich war abends, nachdem ich einige Veranstaltungen hatte, an dem Mittwoch, ich war frisch aus Taiwan zurückgekehrt mittags, mit einem Mitarbeiter zum Essen habe ich ihn eingeladen, weil wir einiges an Personalfragen klären wollten. Und der Abend war eigentlich schon vorbei. Wir wollten es auch dann beenden mit einem Absacker. Und dann hatte sich unsere Handys sich gemeldet und da war uns sehr klar, wie unser Absacker aussehen sollte. Wir haben gleich zwei Espressi jeweils bestellt, damit wir nicht ganz so müde sind, denn wir sind dann zurückbeordert worden Richtung Reichstagsgebäude in einer Fraktionssitzung. Und das Lustige dabei war, also lustig, wie man diesen Abend überhaupt nennen kann, dass am Nachbartisch jemand von der Union saß und auch die gleichen Message bekommen hatte und damit er dann auch Richtung Fraktionssäle dann aufbrechen musste.
Der Bruch der Koalition war natürlich jetzt keine große Überraschung mehr. Man hat eigentlich schon viel früher damit gerechnet. Aber haben Sie an diesem Abend gedacht, dass es passieren könnte?
Ich habe tatsächlich an dem Abend nicht damit gerechnet, also nicht mehr damit gerechnet. Für mich war sehr klar, dass in der Haushaltswoche Ende November es zu einem Lackmustest kommen würde, dass man dann sehen kann, kann die Koalition noch weiter agieren oder nicht. Die Fliehkräfte waren schon seit dem Frühjahr immer größer geworden. Ich erinnere nur daran, dass wir auch eine Mitgliederbefragung hatten innerhalb der FDP, das ja knapp für den Verbleib in der Ampelkoalition sich auch ausgesprochen hatte. An dem Abend selbst wusste ich, dass ein Koalitionsausschuss tagte, dass es diesen Ausgang nehmen würde. muss ich sagen, war zum Teil zu erwarten, aber ich habe nicht damit gerechnet, weil ich bin davon 2 Wochen später ausgegangen.
Jetzt haben wir schon gesagt, dass es passieren würde, war keine große Überraschung. Spätestens, wenn dann der Haushalt neu verabschiedet oder endgültig verabschiedet werden musste nach den Vorgaben, die sich aus verschiedenen Aspekten ergaben, überrascht hat den Beobachter die Vehemenz oder die doch sehr, die sehr drastischen Worte des Bundeskanzlers, wie er die Vorwürfe gegenüber Herrn Lindner erhoben hat. Und natürlich auf der anderen Seite, was die Öffentlichkeit gegenwärtig beschäftigt, die Frage der Vorbereitung, wie sie laut Zeit und Süddeutscher Zeitung bei einem Gespräch in Potsdam vorbereitet wurden. Lassen Sie uns kurz zunächst über die Reaktion von Bundeskanzler Scholz reden. Hat sich da so viel aufgestaut oder woher diese doch teilweise bösen Worte mit kleinkariert und mehrfach das Vertrauen gebrochen? Wie würden Sie das als Beteiligter
kommentieren? Also Vertrauen gebrochen hat letztendlich der Bundeskanzler, indem er ein vergiftetes Angebot den damals noch Bundesminister Lindner angeboten hat, mit einem Verlangen eines verfassungsrechtlichen Bruches. Wir haben ja bereits im November 23 vom Bundesverfassungsgericht eine rot-gelbe Karte erhalten, dass das so nicht funktionieren kann mit den Haushaltsschiebereien, mit den Geldern. Und hier den Bundesfinanzminister erneut zu einem Verfassungsbruch aufzurufen, geht nicht. Wir haben die Schuldenbremse in der Verfassung verankert. Wir haben jetzt nicht unmittelbar eine schicksalshafte Notstandssituation, eine Notsituation in Deutschland. Und allein wie der Bundeskanzler aufgetreten ist, ganz gegen seine Art, lauter, auch pointierter, zwar mit Teleprompter, aber das ist eher sekundär, zeugt eigentlich eher davon, dass der Kanzler sehr gut vorbereitet war auf diese Situation, weil natürlich in einer Beendigung einer Koalition fängt die Deutungshoheit sehr schnell an. Und hier wollte er schnell die Meinungsbildung auch an sich ziehen, die Empörtheit von seiner Seite auch so zu kommunizieren und auch was danach gefolgt ist. Ich sage also einfach mal, angebliche Choreografien von Seiten der FDP ist ja alles in einer Deutungshoheitsblase vorhanden, wie man eigentlich, wer der Schuldige ist. Aber am Ende des Tages geht es nicht mehr um Schuld, sondern es geht darum, was ist jetzt für unser Land wichtig, wie können wir für unser Land eigentlich weiter politisch agieren. Ich glaube, das ist der wichtigere Punkt. Nach hinten gucken ist langweilig, da kann man sehr schnell einen Unfall bauen. Man muss nach vorne schauen und sehen, wie wir unser Land besser regieren können.
Wobei eines ja schon interessant, Sie sagen angebliche Choreografie, wie auch immer. Es soll nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung und der Zeit, soll es schon eine detaillierte Vorbereitung gegeben haben, dieses Koalitionsbruches. Und das hat auch dazu geführt, dass in Teilen der veröffentlichten Meinung die FDP als, ich sage jetzt mal so, der Sündenbock darstellt, die Süddeutsche Zeitung beispielsweise, die schreibt in einem Kommentar von Nicolas Richter: Nun aber gibt es Gründe für die Vermutung, dass die FDP darüber hinaus sogar unaufrichtig und verlogen ist. Die Liberalen setzen sich dem Verdacht aus, die Deutschen mit einer rücksichtslosen Inszenierung genarrt zu haben. Das ist ja ein ziemlicher Hammer, oder?
Ja, natürlich. Das ist aber auch nicht unüblich bei Journalisten, dass man das so herausbringt, vor allem wenn es seine eigene Überzeugung ist. Ist ja auch ein Kommentar, ist ja legitim in Deutschland. Wir haben ja auch Pressefreiheit, das geht. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber nochmal zur Realität. Wir haben im Frühjahr diesen Jahres ein 49-Punkte-Papier für die Wirtschaftswende hineingebracht. Das Wort Wirtschaftswende tauchte immer schon auf. Und uns war sehr klar, für uns jetzt als FDP-Bundestagsfraktion, die Wirtschaft muss besser werden in Deutschland. Und das waren klar unsere Zielmarken und nicht weitere Schulden zu machen, weil wir auch eine Generationenverantwortung haben. Weil Schulden müssen ja irgendwann mal auch zurückgezahlt werden. Und unendliche Schuldenlast wird irgendwann mal auch die Wirtschaftssituation auch ausbremsen. Das muss man auch dazu sagen. Und natürlich, ich meine, wenn man uns vorhalten würde, wir haben darüber gesprochen, Das würde ich keine Vorhaltung machen. Es wäre eine schlechte Partei, es wären schlechte Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn man nicht alle Eventualitäten mal durchdiskutiert, was passieren kann. Aber so etwas als Choreografie zu bezeichnen, dass die FDP das darauf hinauszielte, wo wir, man kann die Pressemitteilung und alle Pressearbeiten der letzten Monate sehen, was wir wollten. Wir wollten eine Wirtschaftswende ohne Belastung der jungen Generation. Das ist auch überall nachzulesen und dann jetzt überrascht zu tun, dass wir das choreografiert haben, aber unser Standpunkt beibehalten haben, halte ich für sehr abwegig und auch ziemlich gestaged.
Das heißt, Sie sagen, das 18-Seiten-Papier, was Christian Lindner noch in die Diskussion eingebracht hat, war eine Fortsetzung des Wirtschaftswendepapiers und das andere waren Szenarien, die Sie diskutiert haben in Potsdam und in der Folge. Also, aber es gab keinen Beschluss, im Prinzip, so verstehe ich Sie, dass Sie auf den Punkt hinsteuern wollen, dass Sie um Rausschmiss betteln.
Nein. Ja, wobei aber klar war, mit dem Papier tun Sie das ja eigentlich, weil es war ja unvereinbar mit den wirtschaftlichen Vorstellungen von Grünen und SPD.
Ja, aber Sie müssen sehen, wir sind auch eine Partei mit Standpunkten und eine Partei ohne Standpunkte ist keine Partei mehr. Und dann braucht man auch diese Partei nicht. Und ich kann Ihnen nur versichern von der Parteibasis, und das haben wir jetzt auch am Wochenende am Infostand in Würzburg auch erleben können, haben wir sehr viel Zuspruch erhalten für diese Mut, dass wir auch das nochmal so betont haben mit dem Papier. Aber vielleicht noch eine kleine Korrektur. Ich war nicht bei Potsdam dabei. Ich bin nicht im Bundesvorstand, sondern ich bin in der Bundestagsfraktion. Und da haben wir natürlich über diese Punkte auch gesprochen. Und auch, ich sag mal, auch Privatbereich haben wir auch darüber gesprochen. Und wie ich ja eingangs ja schon gesagt habe, die Mitgliederbefragung hat ja auch eine sehr eindeutige Sprache wiedergegeben mit knapper Mehrheit für den Erhalt in der Ampel. Und ich meine, wir können auch einer Koalition nicht unsere Grundwerte als solches insgesamt aufgeben. Dann braucht es keine FDP mehr, sondern die FDP ist ja eigentlich dafür da, hier sowohl die Freiheit nach vorne zu bringen, aber Eigen- und gesellschaftliche Verantwortung nach vorne zu bringen. Das ist ja zwei Seiten der Medaille und so wenig Staat wie möglich. Und nur so viel Staat wie nötig hineinzubringen. Und deshalb wollten wir auch gerade die wirtschaftliche Situation, unser Wohlstand in unserem Land auch zu erhalten, auch ein wenig weiter entfesseln. Wir sind Schlusslicht in Europa. Ich spreche jetzt nicht, dass wir jetzt Schlusslicht von der gesamten Welt sind, sondern in Europa. Und warum sind wir als Nation so schlecht? Und da muss man die Ursachenforschung machen und dann natürlich auch Gegenmaßnahmen ergreifen. Und es ist mehr recht und billig, dass wir dann auch Vorschläge unterbreiten.
Ihr FDP-Kollege Wissing hat es allerdings ein wenig anders eingeschätzt. Er sah ja bis zuletzt noch Möglichkeiten aus staatspolitischer Verantwortung, diese Koalition zu Ende zu bringen. Er hat eben nur keine Mehrheit in den Diskussionen gefunden. Wie stehen Sie denn dazu?
Also ich schätze Volker Wissing sehr. Ihn kenne ich ja noch aus meiner Zeit in Mainz. Ich respektiere seine persönliche Entscheidung. Ich verstehe sie nur nicht. Er ist so wie ich auch mit der FDP in den Bundestag gekommen. Er ist jahrelang auch Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz gewesen. Und warum er das so gemacht hat, muss man ihn selber fragen. Aber ist es hier auch eine klare politische Entscheidung, die getroffen werden wurde von den anderen Bundesminister und Ministerinnen und Minister, die wir haben. Und auf der persönlichen Ebene halte ich das für sehr schade. Und auf der politischen Ebene halte ich es für eine Fehlentscheidung.
Herr Ullmann, ich will noch einmal zurückschauen. Die FDP hat viele Menschen auch immer wieder ein Stück enttäuscht oder verärgert, indem in der Bundesregierung Entscheidungen gefällt wurden im Kabinett und das Papier war aus dem Kabinett noch nicht draußen. Und dann gab es Kommentare von Ministern ihrer Partei, insbesondere auch von Herrn Lindner, dass man damit dann doch nicht einverstanden ist und dass man eine ganze Reihe von Korrekturpunkten hat, die umgesetzt werden müssen. Jetzt ist jedem bekannt, nicht nur der alte Spruch von Herrn Struck, dass kein Papier in den Bundestag reingeht, wie es wieder rauskommt. So ist es, ja. Aber das ist eine Reaktion oder eine Kommentierung durch die führenden Vertreter der FDP unmittelbar nach diesen Kabinettsbeschlüssen, die viele Menschen verunsichert hat oder auch ein Stück verärgert hat. Was soll das? Und ich glaube tatsächlich auch, dass manche der Kommentare oder Einschätzungen, dass vor allem die FDP schuld sei an dem Ende der Koalition, auf diese Reaktionen zurückzuführen sind.
Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, welche Gesetzgebung Sie meinen, die jetzt aus dem Kabinettbeschluss existiert und dann wieder einkassiert worden sind, sondern was passiert ist, dass wiederholt Referentenentwürfe nicht über einen Kabinettsentwurf gekommen ist, was ja auch durchaus legitim ist. Das nennt man Ressortabstimmung. Und was in der wiederholt in verschiedenen Bereichen auch passiert ist, ist ja, dass Vorentwürfe geleakt worden sind aus den Ministerien heraus. Ich erinnere nur an das Heizungsgesetz, was eine riesige Welle ausgelöst hat, um auch jetzt im Nachgang, könnte ich sagen, Druck auf uns auszuüben. Aber hier ist etwas geschehen, was eigentlich normalerweise nicht geschehen sollte. Und das war leider sehr früh in den Koalitionsrunden so. Ich kann auch im Gesundheitspolitischen mich noch gut erinnern, wo wir erste Gesetzgebungen gestartet haben. Und das läuft ja so, dass eine entsprechendes Gesetz als Referentenentwurf auf das Ministerium kommt, dann in die Ressortabstimmung der Ministerien geht und dann im Kabinettsbeschluss wieder zurück zu den Parlamentariern, nicht zurück, sondern zu den Parlamentariern gereicht wird. Und dann nennen wir das Berichterstattergespräche, wo wir dann mit den Ministerien zusammen in Koalitionäre diskutieren und sogenannte Prüfbitten formulieren. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich habe das Wort Prüfbitte wortwörtlich genommen, nicht als Änderungsanträge, wie andere es uminterpretiert haben. Und da habe ich einen Shitstorm gekriegt, weil ich Prüfbitten in einer, sage ich mal, eher akademischen Art und Weise formuliert habe, um gewisse Sachen zu wissen, weil ich dachte, das Ministerium muss das besser wissen als nur mein Büro. Und musste mich dann erst einmal in der Presse verteidigen, warum wir diese Änderungsanträge wollten, die keine Änderungsanträge waren, sondern einfach Wissensfragen waren, weil es Prüfbitte formuliert war. Beim nächsten Gesetz war ich dramatisch vorsichtiger in den Formulierungen, aber da fing es ja schon an. Und da muss man dann fragen, ob es in anderen Ministerien auch so gelaufen ist. Im Gesundheitsministerium ist das so gelaufen. Ich habe mich wahnsinnig geärgert. Fairness halber hat Karl Lauterbach jede Schuld von sich gewiesen und sagt, es ist wahrscheinlich etwas in seinem Ministerium, das er auch aufräumen wollte und erklären wollte, weil natürlich über die Jahre immer verschiedene Parteiinteressen und Menschen in den Ministerien sitzen. Aber hier, glaube ich, haben wir, wenn ich das so rückblickend sehe, hätten wir vielleicht noch ein bisschen besser in der Umsetzung mal nachdenken müssen, wie wir miteinander kommunizieren. Ich habe es am Anfang gesagt, wir streiten uns nicht. Das ist demokratische Kultur, miteinander auch zu debattieren, auch in die Öffentlichkeit hinein. Nach 16 Jahren Merkel-Regierung war man das ja auch gar nicht mehr gewöhnt, dass eine öffentliche Diskussion stattfand. Wir waren ja, ohne dass ich die Leistung von Frau Merkel schmälern möchte, aber wir waren weichgespült. Es wurde im Kabinett alles durchgesprochen, es wurde dann in der Großen Koalition durchgewunken, die Gesetzgebung. Das wirkte alles so streamlined, das waren wir ja gar nicht. Es waren drei Dickköpfe, die zusammenkamen. Also ich spreche jetzt nicht von den Vorsitzenden, sondern Parteien, die da zusammengekommen sind. Und natürlich kam es dann irgendwann mal dazu, dass jeder auch so seine Profile bilden wollte. Und das hat sich dann auch dann verstärkt. Das ist eine einfache Analyse jetzt von meiner Seite aus. Aber auch durch die Polikrisen, die wir erlitten haben, das gehört soweit auch dazu. Wir sind von einer Krise ausgegangen, als wir gestartet sind. Das war noch das Abgesang oder der Abgesang der Corona-Krise. Aber dass da noch ein europäischer Krieg ist mit den Aggressoren von Russland gegen die Ukraine, Energiekrise, Inflation, damit haben wir gar nicht gerechnet. Und das hat natürlich die Fliehkräfte auch nochmal verstärkt. Und mit der Zeit ist dieser Geist, den wir bei den Koalitionsverhandlungen hatten, flöten gegangen.
Sie haben schon angesprochen, diese Krisen, die das Bild völlig verändert haben. Dazu kommt sicherlich noch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was die Haushaltslage letztlich angeht. Hätte man dann nicht konsequenterweise nachdem sich die Welt tatsächlich dramatisch verändert hatte, hätte man dann nicht eigentlich das Koalitionspapier nochmal intensiv besprechen müssen, bevor man sich bei jedem einzelnen Punkt immer wieder verhakt?
Im Nachgang wäre es vielleicht sogar klüger gewesen. Also im Post-Hoc ist man immer klüger.
Ich wollte nicht sagen, dass ich es damals schon gesagt habe.
Nein, ja, nicht. Also das ist, auch diese Stimmen gab es auch. Und vielleicht wäre das dann auch anders gelaufen insgesamt. Aber man merkte ja schon eine gewisse Nervosität bei den ersten Landtagswahlen. Auch die Umfrageergebnisse auf Bundesebene triggerte ja schon eine gewisse Nervosität heraus. Und das war ja auch spätestens, nachdem wir die Gesetzgebung hatten, besonders stark ausgeprägt.
Was war Ihr größter Fehler in der Koalition, rückblickend?
Vielleicht war ich zu kompromissbereit bei vielen Gesetzgebungen, wo ich dann durchaus teilweise auch berechtigt Vorwürfe bekommen habe, dass ich nicht mehr ganz die freie demokratische Idee fortgesetzt habe. Bei der einen oder anderen Sache hätte ich durchaus dickköpfiger sein können. Ich denke, das Gesundheitswesen, die GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, das war ein Gesetz, das hat mich damals schon sehr gestört, dass auf Sparhaushalt nur aus Spar Sparen, Sparen ausgerichtet war, keine Strukturänderungen. Und damals hätte ich einfach sagen können, das gibt es nicht, solange wir nicht die Situation haben, dass wir uns fest mit Wandel, im Strukturwandel uns da fixiert hätten.
Gerade heute, wir haben Dienstag, den 19. November, ist eine neue INSA-Umfrage auf den Markt gekommen. Die FDP liegt nach wie vor bei unter 5%, nämlich bei 4%. Macht Ihnen das Sorgen?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich sehe das ganz lässig. Ich war eigentlich und ich bin nach wie vor optimistisch. Ich hatte gesagt, so nach 14 Tagen sollten wir bei 5% landen. INSA ist ja eine von vielen. Es gibt jetzt auch schon einige, die uns bei 5% gesehen haben. Der Trend ist auf jeden Fall richtig. Aber wir müssen natürlich noch mehr Prozentpunkte erreichen. Eine Partei, die mit 5% in den Bundestag kommt, wir haben nicht mehr die 70er oder 80er Jahre der alten Bundesrepublik, ist einfach eine Partei, das dann wahrscheinlich nicht in Regierungsverantwortung kommen wird. Und unsere Ziele sind sehr klar. Wir wollen keine Oppositionspartei. Da bin ich ganz bei anderen Politikern, die gesagt haben, Opposition ist Mist. Regierung ist besser, ist aber auch anstrengender, muss man auch fairerweise sagen.
Sagen Sie trotz der Ampelkoalition, Regierung ist besser?
Ich sage trotzdem, es ist besser, weil man gestalten kann. Ist ja nicht so, dass Gesetzgebungen, zumindest im Gesundheitsbereich kann ich das garantieren, die jetzt nicht meine Handschrift auch geführt haben. Ich denke gerade an Medizinforschungsgesetz, wo wir gerade, wenn es darum geht, wieder Forschung nach Deutschland zu bringen, haben wir einiges erreicht. Digitalgesetzgebung im Gesundheitswesen. Endlich passiert da mal was. Und ich bin überzeugt, dass es dann auch noch bessere Gesetzgebung im Nachgang ergeben wird. Das muss sich ja auch weiterentwickeln. Aber wir kommen aus dem, sag mal, Kreidezeit mal endlich in die Neuzeit hinein im Gesundheitswesen. Krankenhausstrukturreform endlich angepackt. Es muss natürlich auch weiterentwickelt werden. Wir dürfen nicht da stehen bleiben. Also da waren schon einige gute Sachen dabei, die wir da durchgesetzt haben.
Wofür steht die FDP? Früher war es eindeutig. Es war im Prinzip, die Protagonisten waren Lambsdorff für die Wirtschaftsliberalität und das war Gerhard Baum für das Thema Bürgerrechte. Das war ein eindeutiges Profil. Ein Profil, was sowohl für die CDU, CSU als auch für die SPD als Ergänzung passte, als Korrektiv wirkte und war ja auch für viele Wähler tatsächlich, war ja das auch ein Grund, zum Beispiel der FDP durchaus die Zweitstimme zu geben, um dieses Korrektiv zu stärken. Ja. Wofür steht die FDP heute und für die Zukunft? Marktliberalität ist natürlich immer noch ein Thema, aber was sind Ihre Kernanliegen und was ist Ihr Kernprofil?
Also man muss ja unterscheiden, das Abstrahierende und einmal das Realistische. Das Abstrahierende ist natürlich, wir sind für Freiheit, wir sind für Verantwortung. Ich sagte es ja vorhin, Freiheit und Verantwortung sind zwei Seiten der gleichen Medaille und Verantwortung heißt aber auch nicht nur die Eigenverantwortung, auch die gesellschaftliche Verantwortung. Das wird ja immer uns abgesprochen, dass wir diese Art der Verantwortung nicht leben. Wir sind für die Rechtsstaatlichkeit. Ich erinnere nur daran, die Corona-Maßnahmen, die wir bis heute gerne aufgearbeitet sehen wollen, hat nicht stattgefunden. Das ist ein Punkt, das wir sehr hineinbringen. Wir wollen nicht jemanden verurteilen, sondern wir wollen nach vorne schauen, wie wir das besser gestalten können. Marktliberalität, total wichtig, weil das ist ja unser Wohlstand. Wenn wir hier kein Mittelstand haben, kein Unternehmertum haben, gibt es ja auch keinen Wohlstand, weil wo kommt die Gewerbesteuer her, wo kommt die Einkommensteuer her? Das sind ja die arbeitende Bevölkerung, das sind auch die Firmen, die existieren und das sorgt auch nicht dafür in diesem Kontext der sozialen Marktwirtschaft für soziale Gerechtigkeit. Wir müssen sehen und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, ist, wir sind auch für die Stärkung des Einzelnen. Das Kollektiv kann ja stärker sein, aber wir wollen den Einzelnen stärken mit Bildung. Wir wollen auch Innovation nach vorne bringen und nicht inhibierend sein. Das sind also sehr viele Punkte, die sich ausschließlich in der FDP wiederfindet und in den Nuancen, muss man fairerweise sagen, sowohl bei Rot-Grün wie auch bei den Schwarzen, auch auftauchen, aber nicht so stark. Ich sehe es bei der Union sehr schnell relativieren, erstmal einen starken Standpunkt einnehmen, relativieren und dann die Polyphonie, die aus dieser Partei herauskommt. Die SPD zwischen Progressive Linke und Seeheimer-Kreis sind ja auch nicht immer einig. Wir kriegen das ja gerade mit der Diskussion Pistorius oder Scholz. Die Grünen gehen ihren Weg der reinen Lehre und mit 10% haben sie einen Kanzlerkandidaten aufgestellt. Ich denke, in diesen Gemengelage ist liberal zu wählen ein sehr guter Punkt, weil wir in der Mitte der Gesellschaft sind und da gehören wir auch hin. Und wir könnten auch dadurch auch die linken und die rechten Ränder auch austrocknen, muss man an dieser Stelle sagen. Die BSW-Truppe, es ist sehr erschreckend zu sehen im Bundestag, die häufig genug mit der AfD zusammenstimmt und auch Teile der Linken zusammenstimmt. Wir sprechen immer von Hufeisenkoalition. Und diese Entwicklung, wo, ich meine, wir sind die weißen Männer hier in dieser Runde, wir sind groß geworden, dass Demokratie etwas Selbstverständliches ist. Da haben wir, ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir die Freiheit, wie wir Demokratie verteidigen. Es war eine Sternstunde der deutschen Geschichte 89, 90, wie die unblutige Revolution im Osten stattgefunden hat. Und dass wir 35 Jahre später hier stehen und befürchten müssen, mit Veränderungen in Nordamerika, speziell USA, Ungarn, es war mal Polen auch, in Europa sogar, eine post-sowjetische Träumereien aus Russland, dass wir wieder da sind, wo wir mal vor 100 Jahren waren, ist eigentlich erschreckend. Und ich glaube, umso wichtiger, dass die Stimme der Vernunft und der Mitte wieder lauter wird. Und auch wenn die Koalition geplatzt ist, hat nichts mit Unverantwortlichkeit zu tun, weil das wurde ja so ein bisschen suggeriert, sondern hat mit Verantwortung und Glaube an eine Demokratie zu tun. Die Neuwahlen sorgen dafür, dass die Machtverhältnisse neu sortiert werden nach all diesen Polykrisen und Unzufriedenheiten gegenüber der Ampel. Das gehört zur Wahrheit auch dazu, dass hier neue Koalitionen gebildet werden, die stabil sind und in den nächsten 4 Jahren eine gute Regierung stattfinden lässt. Und meine persönliche Hoffnung ist natürlich, dass die FDP stark genug ist, daran beteiligt zu sein. Wir stellen aber keinen Kanzler, davon können Sie ausgehen.
Sie sagen, die Stimme der Mitte muss lauter werden. Ich würde das noch ergänzen mit, die Stimme der Bürgerrechte muss wieder hörbar werden. Ich erinnere an Frau Hambrücher, an Gerhard Baum.
Absolut.
Die standen genau dafür. Und die waren auch diejenigen, die eine ganze Reihe von Wählern der FDP zugetrieben haben, weil die mit ihrem freiheitlichen und bürgerrechtlichen Gedankengut ja fast ein Alleinstellungsmerkmal hatten. Aber wo ist es heute? Wer steht heute dafür? Welche Namen stehen dafür?
Die CDU war manchmal genervt von diesem Koalitionspartner mit diesen Themen.
Ja,
aber
absolut.
Es war absolut verlässlich. Das nochmal zu ergänzen, darauf konnte man sich verlassen.
Ja, aber heute ist es ja vielleicht anders. Früher war es auch durch die mediale Landschaft ja eine ganz andere, wo man fokussiert war auf einzelne Personen. Es wird häufig genug uns vorgehalten, wir sind zu sehr fokussiert auf Christian Lindner. Aber wir haben auch andere Leute bei uns in der Truppe. Ich erinnere nur an Marco Buschmann. Auch ein großer Verfechter des Bürgerrechts, ja, und auch für unsere Verfassung. Ich erinnere mal an Konstantin Kuhle für innere Sicherheit und nicht blinde, sage ich mal, Sammlung von Daten, also Vorratsdatenspeicherung als Beispiel. Da gibt es ja ganz starke Stimmen von unserer Seite aus. Da können es auch Christian Dürr dazu, Frau Marie Agnes Strack-Zimmermann, auch eine sehr laute Stimme für eine Demokratie in Europa. Dafür haben wir sie ja jetzt im Europaparlament. Alles sind ja Punkte von vielen Persönlichkeiten, weil wir als FDP, glaube ich, auch gerne sehen möchten, dass mehrere Persönlichkeiten da sind, dass wir nicht so monolithisch unterwegs sind. Das macht es vielleicht insgesamt schwieriger. Wenn ich durch Würzburg gehe, sage, kennen Sie den FDP-Abgeordneten? Weiß ich nicht, ob jeder meinen Namen nennen würde. Aber ich muss schon sagen, im Vergleich zu Rheinland-Pfalz, wo ich Gemeinderat in einem Dorf von 4.500 Einwohnern war, ist die Frequenz des Wiedererkennens doch mindestens genauso hoch in der Zwischenzeit.
Erschrecken muss Sie doch die Situation in den neuen Bundesländern, wo in Brandenburg 0,8% der Wähler oder 0,83% der Wähler ihrer Partei die Stimme gegeben haben. Noch hinter der Tierschutzpartei, das wird natürlich dann als Vergleich.
Gerne ausgekostet, ja.
Aber natürlich. Ich will das jetzt überhaupt nicht damit dramatisieren, aber das ist ja dann auch der Begleittenor und auch ein Stück der Spott. Aber der Kern ist ja, in den neuen Bundesländern sind die Stimmenanteile so gering, dass man offensichtlich ihre Partei in nennenswerter Verantwortung, also nicht im Parlament sehen muss. Und schon gar nicht in einer Regierungsbeteiligung. Wie steuern Sie dagegen?
Also, wenn ich das wüsste, wäre ich Bundesvorsitzender, glaube ich. Es ist keine einfache Antwort hier zu finden. Schlimmer, als dass wir als FDP da schlecht dastehen, dass alle demokratischen Parteien sehr schlecht dastehen. Es gibt Extremistenmehrheiten von AfD, Linke und BSW, wenn man die zusammenzählt. Und das finde ich viel erschreckender, dass ausgerechnet in der ehemaligen DDR, zumindest von den Grenzen her, solche extreme Parteien gewählt werden. Und woran das liegt, das müssen Politwissenschaftler, Psychologen, Meinungsforscher mal genauer mal evaluieren und eruieren. Aber dass wir als Partei so schlecht abgeschnitten haben, lag sicherlich auch mit daran, weil die gesamte Basis, und ich hab Wahlkampf in Leipzig gemacht, merkte eine Grundunzufriedenheit, dass wir in dieser Ampel als Partei immer noch agiert haben, weil wir zu viele Kompromisse auch eingegangen sind.
Was macht Ihnen Hoffnung, was macht Ihnen Mut, dass die FDP bei dieser Wahl und aus dieser Wahl gestärkt hervorgeht und möglicherweise sogar in Frage kommt für eine Koalition, die dann auch aus anderen Parteien zusammengesetzt sein wird, mutmaßlich.
Mutmaßlich. Also ich denke, erstmal geht es tatsächlich um unser Land, nicht um irgendeine Partei. Und darauf werden wir auch unser Wahlprogramm auch ausrichten, wie wir unser Land vorwärts bringen. Da müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob sie uns wählen wollen oder nicht. Das wird jetzt bald kommen. Alles ist jetzt gedrängt. Der Terminkalender hat sich zwar gelichtet, aber dann für parteipolitische Diskussionen ist es auch schon wieder ziemlich dicht. Was mir Hoffnung macht, wir waren vor wenigen Monaten intern noch ziemlich zerstritten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Zwei Lager, raus aus der Ampel oder die Leute, die rein in die Ampel. Das hat zu Zerreißproben und auch eine Demotivation innerhalb der Partei geführt. Ich habe sowohl hier in Unterfranken von Bezirksparteitag erleben dürfen, noch vor der Bruch der Ampel, aber erst recht letztes Wochenende in Amberg, wo die FDP Bayern ihren Landesparteitag haben, selten wieder so eine Geschlossenheit erlebt. Und das ist der erste Schritt. Eine Partei muss geschlossen auftreten, um gewählt zu werden. Wer will einen Hühnerhaufen oder eine gespaltene Partei wählen? Will keiner wählen. Und das waren sicherlich auch die Probleme der ostdeutschen Länder, wo auch hier durchaus Meinungsvielfalt, die auch gut sind, ein Problem dargestellt haben. Das macht mir Hoffnung. Was mir weniger Hoffnung macht, was weniger Spaß macht, aber das Spaß hat hier spielt eine untergeordnete Rolle, ist der Winterwahlkampf natürlich. Wie erreichten wir unsere potenziellen Wählerinnen und Wähler? Wie können wir überzeugen, dass wir es eigentlich jetzt noch besser machen wollen als beim letzten Mal?
Könnte für die FDP übrigens ein Nachteil sein, weil die Zeit ist kurz und sie sind zwischen 4% und 5% im Moment.
Im Augenblick sind wir zwischen 4% und 5% mit Tendenz nach oben. Es gibt auch ein Umfrageergebnis von Civi, das uns bei 5,8 sogar gesehen hatte. Das variiert natürlich von Tag zu Tag, aber das ist durchaus hoffnungsvoll von der parteipolitischen Sichtweise her. Aber viel wichtiger ist für mich, dass wir als geeinte Partei mit einem Programm, das die Menschen anspricht, das heißt, die Freiheit nach vorne bringt, die Rechtsstaatlichkeit nach vorne bringt, die Wirtschaftswende als solches nach vorne bringt, von meiner Seite aus eine echte Gesundheitsreform hineinbringt, ohne dass wir die Sozialabgaben hochfahren, weil da gibt es genug Fehlsteuerung im System darin, dass die Lohnnebenkosten fallen. Allein, wenn man gesetzlich versichert ist, gibt man durchschnittlich 6.000 Euro im Jahr aus. Wie soll man dann, das ist viel Geld. Und es wird immer teurer von Jahr zu Jahr, ohne dass sie jetzt die Reform schon gegriffen haben. Also es sind viele Punkte, die wir nach vorne bringen wollen. Die transatlantische Beziehung, Außenpolitik, auch sehr wichtig, wird zu sehr vernachlässigt. Und wenn man mal außerhalb von Deutschland mal die Zeitung liest, ist man erstaunt, wen interessiert das, ob die SPD jetzt Scholz oder Pistorius aufsetzt. Wen interessiert es, wer schuld ist am Ende einer Koalition, sondern die Frage ist ja vielmehr, wie sieht es in Deutschland zukünftig aus? Ist Deutschland ein zuverlässiger Partner wirtschaftlich, zuverlässiger Partner in der NATO-Allianz, weil Europa muss stärker werden, muss erwachsener werden, weil die transatlantische Beziehung werden in den nächsten 4 Jahren auf eine harte Probe gestellt und die geopolitischen Herausforderungen, die wir mit Russland und China haben, haben wir noch gar nicht so richtig in die Rechnung mit eingebracht. Allein, wenn man sieht, wie Chinas Einfluss in Kontinentalafrika schon unterwegs ist, sind Punkte, die wir diskutieren und nach vorne bringen müssen, dass wir ignoriert, weil wir im Deutschen klein-klein hängen geblieben sind. Und das ist etwas, wo die FDP sich auch profilieren kann im Wahlkampf und zu sagen, wir wollen die Probleme auch angehen und nicht große Diskussionen, unnötige lange Diskussionen mit irgendwelchen Koalitionspartnern haben, sondern wir wollen unser Land voranbringen. Und ich glaube, das ist die Message, die wir eigentlich nach außen dringend tragen müssen.
Eine Frage hätte ich dann doch noch mal zur Koalition. Dreierkoalitionen werden ja für die Zukunft wahrscheinlicher, als wir es aus der Vergangenheit kennen. Der Start der Ampel war harmonisch in beeindruckender Form. Es war vertraulich. Das ikonische Foto, aber auch vor allem die Vertraulichkeit, die gewahrt war. Und das hat ja durchaus beeindruckt. Es schien ein besonderer Geist zu sein.
War es auch.
Das hat sich verflüchtigt. Natürlich sind da viele Themen für verantwortlich, die haben wir teilweise gestreift. Was ist Ihre Lehre aus Ihrer Dreierkoalition? Was ist Ihre Empfehlung vielleicht auch für die Zukunft? Denn das ist ja ein Phänomen, was uns begleiten wird. So stark sind die Parteien nicht mehr, dass sie mit Zweierkoalitionen dann tatsächlich eine Regierung stellen.
Es gibt schon lange keine Zweierkoalition. Auch die Große Koalition war eine Dreierkoalition.
Ja,
das war CDU, CSU.
Die waren sich
auch schon nicht einig.
Da gebe ich recht. Nur war natürlich zwischen CDU und CSU vielleicht die Unterschiede etwas geringer als... Die Lautstärke war manchmal stärker, aber die Unterschiede waren inhaltlicher Art eigentlich geringer als zwischen
Grünen. Die privaten Gespräche, die ich mit CDU-Abgeordneten geführt habe, haben was anderes gesagt, aber das sei dahingestellt. Aber da bin ich anders als Christian Lindner in dem Falle. Ich würde eine Ausschließeritis hier nicht machen, halte ich für einen Fehler. Es können Kombinationen geben, die wir noch gar nicht kennen. Ich sage mal Deutschland-Koalition, aber auch so eine Jamaika-Koalition. Das sind ja Koalitionen mit den ehemaligen Partnern ja auch zusammen, die reingehen. Ich glaube, eine Ampel wird nicht sehr wahrscheinlich sein, weil einfach der Tischtuch ist zu sehr zerrissen in dem Bereich. Aber es liegt nicht unbedingt an den Parteien selbst, sondern an den Köpfen, die das dann gestaltet haben und wie die Fraktionsspitzen damit umgegangen sind. Das ist jetzt weniger pointing auf uns, aber wo ich natürlich mit dem Finger auf jemanden zeige, zeigen drei Finger auf mich, auf uns zurück. Aber hier wäre es, glaube ich, im Augenblick keine kluge Sache, zu sagen, ich schließe was aus, brauchen wir nicht zu AfD, brauchen wir nicht zu diskutieren, BSW oder Linke. Das wird hundertprozentig nicht funktionieren und wird es auch nicht sein. Aber alles andere würde ich nicht ausschließen, das muss man nur anders besser auch gestalten. Und ich sage auch ganz klar, ich kann mir keine Koalition mit der SPD, mit einem Bundeskanzler Scholz vorstellen, nach dieser Nummer, die er abgezogen hat. Das ist jetzt meine Meinung, das ist jetzt nicht unbedingt Parteimeinung. Christian Lindner hat auch gesagt, eine Ampel würde an dieser Stelle ausschließen wollen. Aber das zeigt auch, dass wir in der FDP durchaus auch vielstimmig sind, ohne dass man gleich Angst hat, irgendwo rausgeschmissen zu werden.
Wir bedanken uns sehr.
Ja, vielen Dank.
Sie haben
immer wieder gerne.
Sie haben uns vermittelt, zum einen, dass der Blick nach vorne gehen muss. Dass es ohne Zweifel keine einfache Zeit war, insbesondere nachdem die Rahmenbedingungen sich für die politische Gestaltung dann doch verändert haben aufgrund verschiedener Krisen, die die Politik gefordert haben. Sie haben uns auch nochmal Ihren Blick auf die letzte Phase der Ampel bis zur Beendigung mit der Entlassung von Minister Lindner gegeben. Und ich glaube, ganz wichtig, Sie haben den Blick nach vorne gerichtet, was die großen Herausforderungen sind, die wir lösen müssen. Und das tatsächlich, ich glaube, da stimmen wir ohne Einschränkungen überein, dass es die demokratischen Parteien des Zentrums sind, der breiten Bevölkerungsmehrheit, die dann auch die Zukunft gestalten müssen und sicherlich dann in neuen Koalitionen dann einen Konsens finden müssen, der ja für Deutschland wichtig ist.
Auch trägt und auch für Deutschland wichtig ist und auch glaubwürdig ist. Ich glaube, das sind Punkte, dürfen wir nicht außer Acht lassen, weil letztendlich sind wir nicht zum Selbstzweck im Bundestag, sondern für die Bevölkerung.
Das war die 20. Folge von Zwei alte weiße Männer. Ich hoffe, dass wir Sie mit unserer Diskussion wieder gut informiert und zum Nachdenken angeregt haben. Andrew Ullmann hat gerade noch mal angezeigt, für heute müssen wir von drei alten weißen Männern ausgehen. Wir sind fest davon überzeugt, gemeinsam, dass unser Zusammenleben nur dann gelingen kann, wenn es von Respekt, Empathie und Gerechtigkeit geprägt ist, unabhängig von Herkunft und individuellen Merkmalen.
Ja, zwei alte weiße Männer kommt wieder in zwei Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich. Tschüss.